Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Und wir hier in Gelsenkirchen im Kunstmuseum zeigen die kinetische Kunst mit über 80 internationalen Positionen in einer in Deutschland wirklich einzigartigen Bandbreite. Und das macht diese Sammlung so toll und einzigartig. Aber was auch ganz wichtig für diese Sammlung ist und warum sie auch so beliebt ist, gerade unter den Gelsenkirchener Kindern, Schulklassen, Kita-Gruppen, ist der Betrachter, die Betrachterin, das Publikum bekommt eine ganz andere Rolle. Sie ist nicht mehr quasi passiver Konsument der Kunst, sondern der Betrachter, die Betrachterin wird zur aktiven Teilhabe eingeladen.
Herzlich willkommen zu Das gehört sich so, deinem Gelsenkirchen-Podcast. Hallöchen, Katharina.
Hallöchen, liebe Anne. Und auch hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie geht's dir denn heute, Anne? Hast du schon so ein bisschen Frühling in der Nase?
Ja, also ich finde, so nach der langen, dunklen Herbst- und Winterphase, die ich dieses Mal extrem lang fand, mit viel Regen, kann jetzt auch endlich mal ein richtig schöner, sonniger, warmer Frühling kommen.
Genau.
Oder? Ja.
Ja?
Ja.
Ja? Ja?
Okay. Finde ich.
Also ich warte auch sehnsüchtig auf den Frühling. Da kann man nämlich auch wieder schön draußen spazieren gehen, die Natur genießen, es ist ein bisschen milder. Und wenn man dann so hier in Gelsenkirchen unterwegs ist, fällt einem ja nicht nur das schöne Grün auf, sondern auch so einige schöne, aber auch mysteriöse Dinge. Zum Beispiel, wenn ich hier aus dem Hans-Sachs-Haus komme, dann gehe ich nach links Richtung Musiktheater, stelle mich an die Florastraße und gucke so links neben das Meer. Da schwebt ja einfach mal so mitten hier in der Stadt so ein Stein, wie von Wasser getragen in der Luft. Ist ja schon besonders irgendwie, ne? Auf jeden Fall ein Blickfang. Und davon gibt es ganz viele hier in der Stadt.
Ja, Gelsenkirchen ist halt einfach magisch, ne?
Absolut.
Aber das, was du meinst, das sind die Kunstwerke im öffentlichen Raum. Mhm. Und die begegnen uns hier an ganz vielen Stellen. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das heißt die Kraft des Wassers.
Das ist aber auch mal Kraft, ne?
Ja, und das stammt von dem Künstler Takashi Naraha. Mhm. Und der Schwere, der ist ja wirklich riesig. Mhm. Granitstein steht dabei im Gegensatz zur etwa 4 Meter hohen Wasserfontäne, die diesen Stein ja so mühelos nach oben zu drücken und zu tragen scheint. Und zwar immer in der gleichen Höhe.
Ja, ist doch magisch, oder nicht?
Ja, total.
Würde ich aber gerne ein bisschen mehr noch zu erfahren.
Du, ich kann dir verraten, das kannst du auch. Mhm. Und zwar gibt es da 3 Möglichkeiten. Du kannst also jetzt einfach mal zu dem Kunstwerk rübergehen und dann den QR-Code, der da dran angebracht ist, scannen. Und dann kannst du sofort auf dem Handy mehr dazu online erfahren. Cool. Oder du gehst auf die Internetseite der Stadt Gelsenkirchen und schaust unter Kunst im öffentlichen Raum. Da gibt es nämlich extra so einen Themenbereich für. Mhm. Und da gibt es dann auch zu jedem der Kunstwerke, das sind übrigens 18 Stück in dieser Stadt, gibt es zu jedem dazu ausführliche Infos. Mhm. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Du kannst auch auf eigene Faust so eine Führung zur Kunst im öffentlichen Raum machen. Da gibt es 3 verschiedene Touren zur Auswahl, die dauern jeweils so 1 Stunde. Und dann kannst du mit einem schönen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad bei schönem Wetter die künstlerischen Kostbarkeiten dieser Stadt erforschen oder dir angucken.
Der passt doch perfekt jetzt zum Frühling.
Absolut. Und dann hat man auch mal was zu tun. Also hat man ein Ziel. Alle Links zu Kunst im öffentlichen Raum findet ihr natürlich in unseren Shownotes zu dieser Episode. Mhm. Aber wo wir gerade schon mal dabei sind, Katharina, Kunst kann man ja hier in der Stadt auch noch woanders sehr gut begegnen. Weißt du, wo?
Ja.
Worauf ich hinaus will? Der Titel könntest du ein bisschen verraten.
Ja, ja. Denn zufälligerweise habe ich mich da für heute eingearbeitet.
Ach, was.
Ja. Der Place Number One, wo man Kunst hier in Gelsenkirchen begegnen kann und auch ein ganz besonderer Schatz dieser Stadt, ist das Kunstmuseum Gelsenkirchen, das dieses Jahr übrigens einen kleinen, feinen, runden Geburtstag feiert. Mhm. Vor 40 Jahren wurde nämlich der neue Bau des heutigen Kunstmuseums Gelsenkirchen eröffnet. Die Sammlung gibt es ja schon viel, viel länger, aber seit der Neubau an der Horsterstraße in Burg steht, kann eben viel mehr davon gezeigt werden, weil es halt mehr Platz. Besonders toll dabei ist, der Eintritt ins Museum ist übrigens frei, also kostenlos und das schon seit 1962.
Ich finde, das ist auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das haben nicht viele Museen hier.
Genau, das Museum steht also allen Menschen offen, einfach so, finde ich total supi.
Das finde ich auch klasse und man muss sich ja auch mal so vergegenwärtigen, wofür so ein Museum gut ist oder gebraucht wird. Mhm. und was so ein Museum alles leistet und zu bieten hat. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich das Sammeln, das Bewahren von Kunst und das Forschen an Werken, aber natürlich auch die Vermittlung von Kunst und das Ausstellen, damit die auch angeschaut und gesehen werden kann. Ja. Und das Kunstmuseum hier in Gelsenkirchen stellt klassische und moderne Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart aus. Aber wusstest du, Katharina, dass die Werke der Gelsenkirchener Sammlung auch international heiß begehrt sind und viel auf Reisen sind?
Nee, wo sind die denn?
Wahnsinn, ne?
Oder wo fahren die hin?
Genau, die sind quasi ständig mit dem Bus und Bahn unterwegs.
Ja, ÖPNV nicht gut.
Nee, also das Kunstmuseum hat ja nicht nur einen eigenen echten Warhol, wie man so schön sagt, sondern auch ganz viele weitere gefragte Bilder. Etwa das Werk Korridor des derzeit teuersten Künstlers der Gegenwart, Gerhard Richter.
Den kenne ich sogar.
Ja, und das wird immer wieder von Museen aus aller Welt angefragt. Zuletzt war sein Bild zum Beispiel in Bonn, Genf, Wiesbaden und in Budapest. Und wenn man Glück hat, dann muss man aber gar nicht so weit reisen, um es zu sehen, sondern kann auch einfach direkt nach Buhr fahren und es an der Horster Straße live erleben.
Cool.
Viel auf Reisen sind dann aber auch die Werke von Emil Nolde, Hanna Höch, Max Liebermann, Otto Müller und René Magritte. Dessen Bild vom Mann mit der Melone, ich glaube, das kennt fast jeder, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Steht am Fenster. Das am häufigsten verliehene Bild der Gelsenkirchener Sammlung ist allerdings das Ölgemälde Frauen am Waldrand von Max Pechstein. Das stammt aus dem Jahr 1911. Und Max Pechstein zählt ja zu den bekanntesten Expressionisten und passt damit genau an das Profil der Gelsenkirchener Sammlung, die ja aus klassischer Moderne besteht. Das Werk kommt derzeit ganz viel in der Welt rum, weil das im Moment ist diese Stilrichtung einfach so gefragt. Und jetzt zuletzt in der Kunsthalle Bielefeld, in Berlin, im niederländischen Zwolle und im spanischen Valencia zu sehen.
Boah, das sieht ja mehr von der Welt als ich.
Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ich sehe es aber eher andersrum. Die Welt sieht mehr von der Gelsenkirchener Sammlung als so mancher hier. Stimmt. Aber das zeigt ja auch, wie hochwertig die Werke sind und wie umfangreich die Gelsenkirchener Sammlung ist. Eine Sonderstellung haben darin übrigens auch die Werke von Anton Stankowski. Der ist ja einer der Begründer des Grafikdesigns und der war ja auch Gelsenkirchener.
Genau, den kennen wir doch auch aus der ersten Episode zum Hans-Sachs-Haus.
Ganz genau. Und bald begegnen wir ihm vielleicht nochmal wieder. Der wird nämlich auch mit dem Gelsenkirchener Walk of Fame geehrt.
Stimmt, der kriegt da so ein schönes Plätzchen.
Genau. Aber auch Stankowski ist nicht das einzige Highlight dieser Sammlung in Gelsenkirchen. Es gibt nämlich noch ein ganz besonderes Schmankerl und einen Schwerpunkt dort. Wusstest du, dass das Kunstmuseum hier die größte zusammenhängende kinetische Kunstsammlung in Europa ausstellt?
Das ist doch mal eine Hausnummer. Aber was ist denn kinetische Kunst eigentlich?
Weißt du was? Lass uns jetzt nicht lange fackeln, sondern direkt ins Thema Kunstmuseum einsteigen. Dann werden wir nämlich nicht nur der Kinetik begegnen, sondern auch vielen spannenden News aus dem Museum auf die Spur kommen.
Wunderbar, hört sich super an. Ich freue mich drauf. Los geht's.
Genau zugehört. Richtig rein ins Thema.
Also Anne, was ist denn jetzt die kinetische Kunst?
Ich habe mal einen Vorschlag. Ich habe ein paar Sounds mitgebracht. Hören wir doch einfach mal rein.
Sind das jetzt Kunstwerke, die man hören kann?
Richtig, so viel kann ich schon mal verraten. Es sind keine Gemälde, nicht unbedingt. Also unter Kinetik versteht man die Lehre der Bewegung. Der Begriff kinetische Kunst steht demnach für bewegliche oder bewegte Kunst. Typisch für die kinetische Kunst ist, dass die Objekte mithilfe von mechanischen oder elektrischen Antrieben, also kleinen Motoren innen drin, bewegt werden können oder sich bewegen. Und das kann man eben dann auch hören bei vielen Sachen. Und auch tolle Spiegel-, Sound- und Lichteffekte kommen dabei zum Einsatz. Also manche Sachen kann man nicht hören, aber dann zum Beispiel ganz besonders aus verschiedenen Winkeln sehen.
Oder anders sehen.
Genau,
so,
die werden dann so angeblinkt und so.
Cool.
Also es ist auf jeden Fall keine starre Kunst, sondern alles in Bewegung.
Also das Kunstmuseum Gelsenkirchen hat also wirklich einen einzigartigen Schatz an chinesischen Kunstwerken. Genau. Es gibt aber auch natürlich viele normale, in Anführungszeichen, ne, aber nicht weniger spannende Gemälde. Was an der Sammlung so besonders ist und was so in Zukunft hier noch passieren soll, habe ich die Museumsleiterin Julia Höhner gefragt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, leitet das Museum Ende 2022, nachdem sie zuletzt in München, Köln und Düsseldorf gearbeitet hatte. Als erstes hat sie uns mal mit in die Ausstellung genommen. Womit fangen wir heute an?
Ja, wir fangen an mit einer Frau. Von denen gibt es in unserer Sammlung bisher noch nicht ganz so viele. Aber das ist einer unserer aktuellsten Ankäufe. Der ist von 2021. Und zwar ist es ein Gemälde der Zürcher Konkreten Verena Löwensberg aus den 70er Jahren. Und das Gemälde hat, wie alle Gemälde von Verena Löwensberg, keinen Titel. Also das heißt ohne Titel. Und was es für mich so besonders macht, ist, dass wir zum einen haben wir im Museum hier ein großes Konvolut von Werken der konkreten Kunst, aber sehr wenig weibliche Positionen. Und Verena Löwensberg gehörte in den 30er Jahren wirklich zu den Gründungsmitgliedern der Zürcher Konkreten.
Eine Frage zwischendurch, was heißt konkrete Kunst?
Die konkrete Kunst ist eine Kunst, die abstrakt ist, wo es keine erzählerischen, figurativen Inhalte gibt, sondern eine Kunst, die rein auf Form und Farbe beschränkt ist.
Also zum Beispiel, also ich stelle mir das jetzt so vor, es gibt keine Figuren, keine Gegenstände, die dargestellt werden, die wir aus unserer Realität kennen.
Ungegenständliche Kunst, genau. Und was Verena Löwensberg so einzigartig macht, ist, dass sie anders als ihre männlichen Kollegen nicht das rein Rationale betont, sondern man hat mitunter bei ihr den Eindruck, dass die Bildformen auf der Oberfläche tanzen. Sie war selber ausgebildet als Weberin, hat sich als Choreografin und Tänzerin ausbilden lassen. Und diese sozusagen freieren Kompositionen, diese freieren Umgang mit dem Ungegenständlichen, den macht sie exzellent und der macht sie für mich auch so besonders innerhalb unserer Sammlung.
Da wir ja im Podcast sind, versuche ich mal ganz kurz mit meinen Worten dieses Bild zu beschreiben. Nur damit man sich das, also ja gut, wirklich beschreiben ist schwierig. Deshalb ist es gut, ins Museum zu kommen, sich das selber anzuschauen. Also wir sehen, also das Bild hat auf jeden Fall vier Farben, grau, blau, gelb und rot. Ich würde sagen, einen äußeren Rahmen und in ein Quadrat. Diese Farben, es gibt eine Ordnung, die sich aber zwischendurch auch abwechselt. Und es gibt eine Bewegung, also es sind sozusagen, also die Farben verändern sich, dadurch entsteht für mich persönlich eine Bewegung. Es ist ja aber sehr subjektiv, deshalb ist es halt interessant, auch Bilder zu beschreiben.
Ja, Sie haben das schon ganz gut beschrieben und das ist auch das Tolle an der konkreten Kunst, dass sie eigentlich ganz wenig Vorwissen von uns verlangt, sondern dass wir, wenn wir sozusagen sich das im Auge des Betrachters, der Betrachterin quasi auch zu einem Sinn synthetisiert zusammensetzt. Was wichtig ist, dass die konkreten KünstlerInnen und Künstler eigentlich auch sozusagen weg wollten von etwas gestischem, subjektivem, von einer bestimmten Handschrift, vielleicht auch mitunter von einer Wiedererkennbarkeit und eher das Maschinelle, das Rationale, das wie von der Maschine Gemachte betonten. Und immer, da ging es immer um Rhythmus, um Gleichmäßigkeit, um formale auch Harmonie auf der Bildfläche.
Okay, sollen wir weitergehen?
Ja.
Okay. Frau Höhner, wir haben jetzt gerade den Ort gewechselt. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt gerade nach unten gegangen.
Genau, jetzt sind wir im Herzstück unseres Hauses in der kinetischen Sammlung. Und dazu ist vielleicht auch eine Begriffserklärung ganz hilfreich. Was ist denn eigentlich die Kinetik? Mhm. Und für die Kinetik ist zentral eine Fragestellung: Wie zeigt man Bewegung in einem künstlerischen Werk? Und das haben die kinetischen Künstlerinnen und Künstler in der Nachkriegsavantgarde, also in dieser Aufbruchsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz anders gelöst als ihre Vorbilder vor dem Krieg. Damals wurde Bewegung quasi repräsentiert. Das heißt, sie wurde in einem Bild gemalt, in einer Skulptur plastisch dargestellt oder aber auch durch die Anordnung von abstrakten Formen auf einer Bildfläche erzeugt, visualisiert, nachgeahmt. Und jetzt bringen die Künstlerinnen und Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg die Objekte tatsächlich in Bewegung. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Die gab es nicht nur in Deutschland, die gab es in Osteuropa, die gab es in Südamerika. Und wir hier in Gelsenkirchen im Kunstmuseum zeigen die kinetische Kunst mit über 80 internationalen Positionen in einer in Deutschland wirklich einzigartigen Bandbreite. Und das macht diese Sammlung so toll und einzigartig. Aber was auch ganz wichtig für diese Sammlung ist und warum sie auch so beliebt ist, gerade unter den Gelsenkirchener Kindern, Schulklassen, Kita-Gruppen, ist, der Betrachter, die Betrachterin, das Publikum bekommt eine ganz andere Rolle. Sie ist nicht mehr quasi passiver Konsument der Kunst, sondern der Betrachter, die Betrachterin wird zur aktiven Teilhabe eingeladen und wird quasi eingeladen dazu, die Idee des Künstlers zu vervollständigen. Und jetzt stehen wir hier vor einem Werk von Rolf Glasmeier. Es ist ein Gelsenkirchener Künstler und der Rolf Glasmeier, der hat mal gesagt, ich schreibe eigentlich Programme und der Besucher macht die Kunst. Und was man hier hört, ist, dass ich an dem Werk was bewege, was verändere. Und zwar, das Werk besteht aus handelsüblichen Briefkästen, Briefkastendeckeln quasi. Und die dürfen wir als Betrachterin, als Betrachter auf und zu machen und so quasi unsere eigene Formkomposition hier schaffen. Genau.
Okay, das sind jetzt insgesamt 10 Briefkästen.
Wenn wir uns jetzt den Rolf Glasmeier anschauen, so ist das auf dem ersten Blick, wenn man von Weitem schaut, ist das auch eine Komposition von Formen auf einer Fläche. Ja. Und zwar, es sind insgesamt 10, Sie haben es gesagt, 10 vertikal silbrig glänzende Streifen auf einem Quadrat. Und sozusagen, da sieht man auch, woher diese Künstler eigentlich kommen. Und nichts ist in der Kunst entsteht aus dem luftleeren Raum, sondern es ist entsteht immer mit Bezügen auf dem, zu dem, was vorher war, wird sozusagen Innovation, Avantgarde betrieben, wird quasi die Kunst erweitert und werden neue Wege geführt. Und Rolf Glasmeier hat eben dieses mechanische Element mit reingebracht, dass man quasi mit der eigenen sozusagen Kraft, mit der eigenen Bewegung der Hände, hier etwas an der Komposition verändern kann. Das ist eine Form von Kinetik. Wir haben aber auch andere Arbeiten, die wirklich mit Motoren betrieben werden oder wo kleine Zahnrädchen zu sehen sind, wo man wirklich auch das Gefühl hat, dass diese Sammlung so hervorragend hier in diesen Raum ins Ruhrgebiet passt mit seiner industriellen Vergangenheit, mit der Idee von, ja, Industriearbeit, von Maschinenarbeit.
So, jetzt sind wir schon wieder weitergewandert und sind im Depot angekommen. Das ist sozusagen das Archiv für die ganzen Kunstwerke, die jetzt nicht in der Ausstellung sind, also nicht frei zugänglich. Und hier ist auch noch mal ein ganz spannendes Kunstwerk zu finden. Welches ist das genau, Frau Höhner?
Ja, das ist mir ein großes Anliegen, auch auf dieses Werk nochmal hinzuweisen, auch wenn es aktuell nicht in unserer Sammlungspräsentation hängt. Aber schon mal, um ein bisschen Vorgeschmack zu geben auf die Neupräsentation unserer Sammlung, die ab 15. September 2024 hier im Kunstmuseum Gelsenkirchen zu sehen ist. Das Bild heißt die Malerin Charlotte Behrendt an der Staffelei und ist von Lovis Corinth, einem der großen deutschen impressionistischen Künstler. Das Bild ist von 1902. Und ich hatte schon bei Verena Löwensberg darauf hingewiesen, dass weibliche Positionen in unserer Sammlung recht wenige sind. Und in dem Fall hat aber der Lovis Corinth seine Frau, die auch Malerin war, bei der Plein-Air-Malerei gemalt, also bei der Landschaftsmalerei, in der Natur stehend, die Landschaft malend, hat er sie sozusagen wiedergegeben. Und das ist für die Zeit ein sehr außergewöhnliches Motiv, weil weibliche Positionen der Plein-Air-Malerei kaum existierten. Gleichzeitig ist es aber auch ein tolles Motiv für unsere gesamte Sammlung, die Landschaftsmalerei, weil wir ein absolut herausragendes, großartiges Konvolut von Landschaftsmalereien haben. Das fängt im späten 19. Jahrhundert an mit einigen Arbeiten von französischen Impressionisten. Dann haben wir, wie ich schon gesagt habe, alle großen deutschen Impressionisten und da gehört eben auch Corinne zu, aber auch Max Lehvogt, von dem haben wir auch ein Porträt eines Bauern in der Landschaft und den großartigen Max Liebermann, von dem wir insgesamt 6 Gemälde in der Landschaft in der Sammlung haben und davon 2 auch Landschaftsmalereien. Er hat nämlich sehr häufig in den 20er Jahren, da hatte er sich damals am Berliner Wannsee eine wunderbare Villa bauen lassen und den Garten hat er selber mitgestaltet und diese Gartenbilder, davon haben wir 2 hier im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Auch davon werden wir ab Herbst wieder etwas zeigen. Und im Moment ist es so, dass das Herzstück unserer Sammlung dafür, das hatte ich schon erwähnt, wofür wir wirklich so überregional bekannt sind, ist die kinetische Sammlung und die ist im Untergeschoss untergebracht. Und das möchte ich jetzt mit der Sammlungsneupräsentation, was das zentrale Projekt ist in diesem Jahr, aber nicht das einzige, muss ich immer auch
genau,
betonen.
Genau, dazu kommen wir gleich genau. noch, ja.
Die möchte ich gerne, ja, ans Licht holen, tatsächlich. Mhm. Und die kinetische Sammlung wird ab Herbst in unserem luftigen Obergeschoss gezeigt werden. Mhm. Und dazu werden wir im Obergeschoss auch einige Veränderungen, räumliche Veränderungen vornehmen. Es werden teilweise Wände entfernt, es werden aber auch sozusagen Lichtschächte freigelegt, die über Jahrzehnte im Grunde abgedeckt
waren. Also bauliche Veränderungen wirklich.
Es werden bauliche Veränderungen stattfinden, um die kinetische Sammlung etwas exponierter präsentieren zu können. Mhm. Auch sozusagen etwas mehr Abstand und, ich sage jetzt mal, Luft zum Atmen in den einzelnen Objekten zu lassen. Aber gleichzeitig, und das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt dieses Hauses, denn die Vielfalt der Sammlung ist im Grunde unsere Stärke. Wir haben eben, das habe ich erwähnt, wichtige Konvolute im Impressionismus, im deutschen Expressionismus, in der konkreten Kunst. Mhm. All das spielt auch eine große Rolle und dafür werden wir ebenfalls neue Räume nicht schaffen, aber Räume sozusagen, Leerräume, die bisher als Depot genutzt wurden, um dort auch wieder Ausstellungen präsentieren zu können, wie es ursprünglich auch mal von Wittig geplant war.
Mhm. Was ist denn dieses Jahr im Kunstmuseum noch geplant? Was für besondere Ausstellungen oder Veranstaltungen gibt es dieses Jahr 2024?
Also zum einen ist unser großes Projekt ja die Sammlungsneupräsentation, aber darum herum finden insgesamt noch weitere 5 Ausstellungen oder Veranstaltungen statt. Und was mir wichtig ist, ist dazu sagen, dass wir bei allem auch unserem Motto treu bleiben, offen für alle und auch ein Angebot schaffen wollen, um vielleicht auch zukünftig diejenigen ins Museum zu bewegen, die im Moment noch nicht zu den regelmäßigen Besucherinnen und Besuchern gehören. Und dafür haben wir uns in diesem Jahr auch 2 tolle Projekte als Ziel gesetzt. Und das ist zum einen unsere Villa Kinderbund, ein Projekt, auf das meine Kollegin Katharina König bestimmt noch mal ausführlich eingehen wird. Aber da haben wir alle Gelsenkirchener Grundschulen eingeladen, im Klassenverband ein Kunstwerk zu produzieren. Mhm. Und wir haben fantastischerweise Rückmeldung von 44 Klassen aus allen Stadtteilen. Und das wird ab 23. Juni gezeigt. Und was noch ein tolles Projekt ist, auch ein Herzensprojekt, ist eine Kooperation mit Schalke 04.
Okay.
Und zwar anlässlich der Fußball-EM werden wir Teile des Schalke-Museums in der Veldins-Arena ins Kunstmuseum translozieren.
Okay.
Aber das wird dann nicht einfach hier sozusagen plump mhm. an die Wände gepackt, sondern ich habe einen ganz fantastischen Künstler eingeladen. Mhm. Den konnte ich dafür gewinnen. Der ist mhm. auch ein großer Fußballfan und mhm. der wird die Szenografie gestalten. Also der wird die Objekte, der wählt die Objekte aus mhm. und überlegt sich eine Präsentationsform für die Objekte mhm. hier im Museum. Mhm. Damit wir quasi die Fans aus beiden Welten, mhm. die Fußballfans genauso wie die Kunstfans, ja. abholen können.
Sehr schön. Okay. Wann kann man die sich dann anschauen?
Die Eröffnung, mhm. auch ganz wichtig natürlich, ist am 12. Juni um 19 ah, ja. Uhr, also mhm. zwei Tage bevor die EM startet ja. und vier Tage quasi vor dem ersten Spiel in Gelsenkirchen. Das ist ja am 16. Super. 6. Mhm. Aber unsere Eröffnung am 12.
Ah, ja,
für mich ist auch sozusagen die Sichtbarkeit des Museums mhm. möchte ich innerhalb von Gelsenkirchen erhöhen, aber auch Sichtbarkeit erhöhen, den Zugang erleichtern, hier auch in dem lokalen Umfeld. Und mhm. diese Ausstellung knüpft an ein Projekt an, was wir mit dem Fotografen Tobias Ciloni hatten und was jetzt kürzlich zu Ende gegangen mhm. ist, weil die Ausstellung mit Schalke und Peter Piller läuft in dem ebenerdigen Raum mit großen Fensterfronten, der mhm. sich quasi in die Stadt, in den Stadtteil Buhr öffnet. Mhm. Und die Ausstellung werden wir dort auch quasi visuell zugänglich lassen. Also wir lassen das Licht immer bis Mitternacht an, sodass man die Ausstellung von außen auch quasi fast rund um mhm. die Uhr sich anschauen kann.
Unser Kunstmuseum Gelsenkirchen ist also wirklich voll mit Kostbarkeiten und immer ein Besuch wert. Julia Höhner möchte das Kunstmuseum auch noch in Zukunft zu einer Begegnungsstätte der Menschen machen, so dass man mehrmals zu Besuch kommt und auch ein paar gemütliche Ecken hat, mhm. sich hier zu treffen, sich hier hinzusetzen. Die erste Besucherzone wird gerade auch zusammengeklöppelt. Da gibt es dann bequeme Sitzgelegenheiten, um sich auszuruhen, etwas zu lesen. Da sollen dann auch diese Ausstellungskataloge sein, die man sich anschauen kann und ja, vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, das habe ich, glaube ich, auf Instagram gesehen. Die haben ja so eine eigene Instagram-Seite mhm, und da waren jetzt so Filme zu sehen, wie ganz viele Menschen da im Eingangsbereich Klötze verrücken und so. Mhm. Ja, ich glaube, das ist spannend, wie es dann nachher aussieht, wenn man
da
so reinkommt.
Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel jetzt schon los. Das hat man ja auch beim Interview ein bisschen gehört. Man hat so ein bisschen das Bohren gehört.
Aber ist viel in Bewegung und nicht nur in der Kinetik.
Absolut, da hast du recht.
Die Julia Höhner spricht ja auch kurz die Villa Kinderbund an. Mhm. Und zu diesem Projekt und zum allgemeinen Thema Kunst für die Kleinen habe ich noch ein bisschen tiefer in der Schatzkiste im Museum gestöbert. Die Kollegin Katharina König, die den Bereich Bildung und Vermittlung im Kunstmuseum leitet, die hat so alle meine Fragen beantwortet.
Was ist Kunstvermittlung?
Ja, früher sagte man Museumspädagogik dazu. Der Austausch, der Dialog mit den Gruppen, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zur Kunst. Also meist ist es zunächst ein Rundgang und nach dem Rundgang geht es dann in einen Werkraum, in einen kreativ-praktischen Part. Das heißt, das Gesehene, das Erlebte kann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal umgesetzt werden, gestalterisch, kreativ in Form eines eigenen Kunstwerks.
Ach so, das heißt, Sie haben wirklich so spezielle Räume, wo man sich selber künstlerisch ausleben kann.
Ja, wir haben drei Werkräume und da kann so richtig kreativ gestaltet werden.
Toll.
Zu dem Thema, was eben zuvor behandelt wurde.
Super.
Und die Kinder freuen sich dann natürlich auch, ihr Kunstwerk mitnehmen zu können. Das ist wie ein selbstgestaltetes Souvenir.
Was sind diese speziellen Angebote für Kitas und Schulen? Fangen wir mal mit der Kita an.
Genau, wir fangen bei den Kleinen an. Genau, also die Vier-, Fünfjährigen kommen als erstes zu uns. Da können wir auch schon loslegen, bevor das Museum eigentlich öffnet. Also Öffnungszeiten sind 11 Uhr. Mhm. Wir starten aber um 9.30 Uhr schon.
Ah, das ist gut für die Kleinen.
Ja. Genau, richtig. Und die lernen meist zum ersten Mal das Haus kennen. Ja. Also das ist wirklich so ein erstes Heranschnuppern, Reinschnuppern und Entdecken. Da gibt es so viel wahrzunehmen und zu erleben. Und da ist der Rundgang dann noch etwas kleiner gehalten. Man möchte ja die Kinder nicht überfrachten.
Ja.
Also weniger ist mehr. Und es geht aber auch schon bei den Kleinen in den Werkraum zum künstlerischen Teil. Das ist ganz wichtig, dass die das auch erleben dürfen.
Wie ist das, wenn die Kinder sich mit der Kinetik beschäftigen? Was gäbe es da so für praktische Möglichkeiten, auch was zu bauen, zu basteln?
Ja, da entstehen inzwischen, wie ich von den Museumskindern gelernt habe, Beyblades oder so eine Art Beyblade. Ich hatte früher immer noch gesagt Kreisel. Ja. Inzwischen sind das die Beyblades. Genau, also in der Kinetik dreht sich alles um Bewegung. Mhm. Also haben wir uns überlegt, es soll auch ein bewegliches Kunstwerk entstehen für die Kinder. Mhm. Da arbeiten wir mit CDs und einer Murmel und gestalten das ja schön farbenfroh und farbreich zu kreiseln, die dann in der Bewegung nochmal ganz tolle optische Effekte ergeben.
Mhm, super, also kann man es eigentlich so zusammenfassen, die Kinder kommen ins Museum, schauen sich einen Teil der Ausstellung an, erfahren dieses Thema also oder lernen es erstmal kennen und können später im Werksraum selber in der Richtung gestalten.
Genau, richtig.
Super, und toll.
Wir haben ganz viele Schulklassen, die das Haus jährlich besuchen. Mhm. Das heißt, wenn die Kinder als in der ersten Klasse schon mal zu Besuch waren, dann kennen sie ja einen Teil schon. Dann wollen sie natürlich was Neues erleben. Ah, ja. Okay. Und so wächst es heran bis zur vierten Klasse, sodass sie meist alle Bereiche gesehen haben und selber zurückblicken können auf eine schöne Palette, die sie selbst gestaltet haben.
Ja, die haben sich dann das Museum sozusagen selbst erarbeitet.
Richtig, genau.
Cool. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Kann man denn im Museum auch einen Kindergeburtstag machen? Wie sieht der denn so aus?
Ja, man kann einen Kindergeburtstag bei uns feiern. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderer Rahmen. Die Kinder kommen mit ihren Freundinnen und Freunden, also ganz privat. Mhm. Und auch da gibt es eine Entdeckungstour, aber ganz anders aufgebaut. In der kleinen Gruppe kann man natürlich auch viel näher an die Kunstwerke, kann mehr erleben, auch in der Anzahl mehr Werke sich anschauen. Mhm. Und es gibt natürlich auch einen kreativen Part, ganz klar. Also das darf nicht fehlen. Und meist ist es so, dass im Anschluss dann mitgebrachte Naschereien, Knabbereien verzehrt werden. Also es geht dann so in den gemütlichen Teil. Und auch da ist es so dieses private Erleben des Museums außerhalb des schulischen Rahmens.
Dann kommen wir jetzt mal zu etwas Zukünftigen.
Ja.
Es wird ja dieses Jahr die Ausstellung in der Alten Villa geben. Mhm. Und die Alte Villa wird dann bestückt werden mit Werken, die Kinder und Jugendliche selbst hergestellt haben.
Ja.
Das ist das Konzept der Villa Kinderbund.
Dieses Jahr wird es zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses die Villa Kinderbund geben. Die Ausstellungsräume befinden sich in der Gründerzeitvilla des Museums. Mhm. Und waren bisher ausschließlich den Kunstwerken von erwachsenen Künstlerinnen und Künstlern vorgesehen. Mhm. Nun öffnen wir die Räume für den Nachwuchs. Und das Ausstellungsprojekt ist eine Kooperation mit der Norton-Stiftung. Wir haben alle Gelsenkirchener Grundschulen eingeladen zu diesem Art Kunstwettbewerb. Mhm. Im Klassenverband dürfen die Schulen ein Kunstwerk einreichen zu dem Thema Meine Stadt, mein Lieblingsort.
Mhm.
Das Thema haben wir bewusst gewählt, weil wir den wertschätzenden Blick auf die eigene Stadt nochmal stärken wollten, Neugier wecken, vielleicht noch nicht so bekannte Orte und Räume kennenzulernen und einfach die Vielfalt der Stadt zu erleben und zu entdecken. Und so gibt es keine weiteren Vorgaben zur Technik, zum Material, zur Größe der Kunstwerke. Es kann analog wie auch digital eingereicht werden. Also wir sind ganz gespannt, weil welche Bandbreite wir da erleben dürfen, erwarten dürfen. Genau, jetzt momentan läuft die Durchführungsphase in den Schulen. Mhm. Anfang Mai werden die Werke dann bei uns abgegeben und am 23.06. ist dann eine große Ausstellungseröffnung in der Villa mit den Kindern, mit den Familien, mit den Schulen, mit dem Museumspublikum.
Mhm. Wie lange wird es
das bis zum 29. September geben?
Ah ja, okay.
Am 15. September wird es das Jubiläumsmuseumsfest geben.
Mhm.
Und an diesem Tag wird der Publikumspreis verliehen für das Kunstwerk oder an die Klasse, der ein Kunstwerk am meisten Stimmen der Museumsbesucher bekommen hat.
Ah, okay, das heißt, die Museumsbesucher können abstimmen, also welches sie am tollsten oder am spannendsten finden.
Genau,
ah,
richtig.
Schön, okay.
Und die Ausstellung läuft praktisch über die Sommerferien. Mhm. Das ist auch ein schöner Zeitraum, das sich mal anzuschauen und zu gucken, was die anderen Klassen, was die anderen Schulen gebaut haben. Also es wird sich eine ganz spannende Ausstellung. Also die Resonanz ist erfreulicherweise richtig stark. Wir haben 44 Anmeldungen, also 44 Klassen oder OGS-Gruppen, das haben wir offen gelassen, haben sich angemeldet. Es sind so ungefähr 22 verschiedene Schulen, also manche Schulen nehmen auch mit mehreren Klassen teil. Und wir sind ganz begeistert, dass die Resonanz so stark ist, weil es ja wirklich unser erstes Projekt in der Richtung jetzt auch ist.
Super.
Gab auch ein paar Rückmeldungen in dieser Hinsicht. Was darf, was muss, was kann. Und da haben wir gesagt, eigentlich alles.
Alles darf, ja.
Genau, zum Stellen, zum Legen, zum Hängen. Wir stellen uns selber natürlich damit auch der Herausforderung, weil wir gesagt haben, alles wird präsentiert. Ja, ja. Die Villa wird mit Sicherheit eine volle Villa Kinderbund.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ne? Also man weiß ja nicht, wie groß oder wie klein diese Kunstwerke werden.
Wir freuen uns, sind ganz gespannt. Und es wird auch eine Publikation geben, das darf ich nicht vergessen. Es wird also einen richtigen Ausstellungskatalog geben mit den Abbildungen der Kunstwerke. Und wir haben vor, dass auch jedes Kind einen Katalog erhält. Das ist auch nochmal eine große Wertschätzung den kleinen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber und ein nachhaltiges Erinnerungsstück.
Ja, dann drücke ich die Daumen, dass Sie alles unterkriegen.
Ja, vielen Dank.
Und sag vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Also ich freue mich riesig schon auf die Kinderbundausstellung. Mhm. Ich bin total gespannt, was die Kinder da ja so zusammenbauen, erstellen, malen. Das finde ich immer cool. Und ja, ich finde das super, wenn Kinder so früh an Kunst herangeführt werden.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch schon echt gespannt, was für Ideen da so zutage gefördert werden und auch, wie sie dann umgesetzt werden. Vielleicht ist ja auch der oder die nächste Stankowski aus Gelsenkirchen dabei. Also es bleibt spannend in diesem Sommer. Bleibt dran.
Voll cool. Ja. Anne, jetzt kommen wir mal wieder zum beliebten Behördenwort des Monats. Du bist ja da auf einen ganz wunderbaren Begriff gestoßen, den ich ja erstmal gar nicht aussprechen konnte und ehrlich gesagt auch noch nicht aussprechen kann.
Genau, mir ist nämlich der Begriff Provenienzforschung auf der Homepage des Kunstmuseums begegnet. Den kannte ich so aus dem Studium. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass nicht jeder direkt Bescheid weiß, was das jetzt genau ist.
Korrekt. Da traf es sich natürlich perfekt, dass wir die stellvertretende Museumsleitung Denise Wegener und auch Sammlungsleitung am Mikro hatten. Die hat uns einmal erklärt, was diese Provenienzforschung denn genau ist.
Das Behördenwort des Monats.
Ja, also die Provenienzforschung ist ein Gebiet eigentlich in der Kunstgeschichte, das sich aktuell ganz, ganz stark ausbreitet und sehr, sehr wichtig ist und wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Es geht dabei eigentlich um die Rekonstruktion der Biografien der Kunstwerke sozusagen. Also wie sind sie vom Künstler, der sie erschaffen hat, oder von der Künstlerin bis zu ihrem heutigen Standort gekommen, also ins Museum in dem Fall. Der Weg wird dann quasi versucht nachzuzeichnen. Also wir haben idealerweise natürlich Dokumente darüber, wie Kunstwerke in unsere Sammlungen gelangt sind. Das ist aber gerade in den späten 40er und den 50er Jahren damals einfach nicht so dokumentiert worden. Also man war dann froh nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben auch viele Museen natürlich durch die NS-Zeit Kunstwerke verloren hatten, durch die entartete Kunstaktion beispielsweise, war man einfach froh über alles, was auf dem Markt war, was man wieder ankaufen konnte, wo man Lücken in seinen Beständen füllen konnte. Es wurde aber oft nicht nachgefragt oder nicht dokumentiert, wo kamen diese Werke denn eigentlich her? Und man stößt heute einfach natürlich immer mehr darauf, dass nicht alle Werke, die damals auf den Markt kamen, unbedingt rechtmäßig auf den Markt gekommen sind, sondern sie wurden ihren VorbesitzerInnen durch das nationalsozialistische Regime größtenteils entzogen oder in vielen Fällen entzogen. Und so versucht man eben heute ganz oft mit allen Hinweisen, die man finden kann, zu rekonstruieren, was ist die Herkunftsgeschichte unserer Werke, wurde das Werk zu irgendeinem Zeitpunkt jemandem entwendet, dem es eigentlich gehörte, und gibt es da beispielsweise auch Ansprüche der Familien oder Erben auf diese Werke, die bei uns in der Sammlung sind. Also es ist wirklich was alle möglichen Museen weltweit betrifft. Also NS ist natürlich gerade in Deutschland ein großes Thema. Es gibt natürlich auch noch aus kolonialen Kontexten Kunstwerke, bei uns in der Sammlung jetzt nicht, aber auch da ist die Provenienzforschung einfach wirklich ein ganz wichtiges Fachgebiet. Und genau, also wir arbeiten da tatsächlich vor allen Dingen auch mit externen ForscherInnen zusammen. einfach weil wir natürlich ein sehr kleines Team hier im Haus sind. Wir haben keine Provenienzforscherin im Team bei uns. Und da gibt es eben die Möglichkeit, durch Förderanträge da sich Expertise zu holen und Forschung zu betreiben. Genau, wir hatten in der Vergangenheit schon größere Projekte. Da wurden beispielsweise zusammen mit dem Museum Folkwang viele Provenienzen erforscht von Kunstwerken, die bei der Galerie Enne Abels in Köln erworben worden sind. Aktuell haben wir einzelne Fälle, wo es eben Anfragen von Erben gibt auf den Hintergrund der Kunstwerke, genau. Und da sind wir gerade in einzelnen Projekten noch ganz am Anfang, in anderen sind wir da mittendrin und genau begleiten da die ProvenienzforscherInnen von unserer Seite natürlich mit dem Originalwerk und mit aller Literatur und Dokumentation, die wir im Haus zur Verfügung haben, da sehr eng mit den Kollegen aus dem Institut für Stadtgeschichte zusammen, die natürlich ab und an, wo es Dokumentation auch gibt, manchmal weiterhelfen können. Das ist für uns dann ein großer Gewinn. Genau, und da kommt es dann eben darauf an. Also man hat verschiedene Wege natürlich, sich dem Werk anzunähern. Also einerseits vom Kunstwerk selber, also gibt es zum Beispiel bei Gemälden auf der Rückseite irgendwelche Aufkleber oder Bezeichnungen, die Hinweise liefern auf VorbesitzerInnen. Also da gibt es oft Inventarnummern oder eben Sticker oder Ausstellungshinweise, die einfach helfen, zu zeigen, es war beispielsweise 1930 hier oder dort ausgestellt. Und dann kann man wiederum auf die Literatur gehen und gucken, wer hat es denn damals eingeliefert? Also das ist dann quasi der zweite Baustein neben dem Originalwerk, ist immer die Literatur, Werkverzeichnisse. Also wer hat schon mal irgendwo ein Buch veröffentlicht, wo drin steht, wem das Werk gehörte und wie stichhaltig ist das? Und dann natürlich noch die Archivlage. Also was geben die Akten des Museums her, die Ankaufsakten? Was geben die Akten von Galerien her zum Beispiel, wenn da Namen fallen? Also das sind so die Wege, die dann am Ende so ein Gesamtbild zusammenpuzzeln.
Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Neben der Provenienzforschung, gibt es noch weitere Forschungsprojekte bei Ihnen im Museum?
Genau, also wir hatten als wirklich großes Forschungsprojekt zuletzt das Forschungsvolontariat von Annika Becker bei uns im Haus, die sich eben besonders mit der Künstlerszene der 50er und 60er Jahre hier in Gelsenkirchen beschäftigt hat. Da gab es damals auch die Ausstellung Aus dem Nichts, so als sie, da hatte ich kurzen Hänger, aus dem Nichts, die wirklich schön gezeigt hat, was hier eben in den 50er und 60er Jahren in Gelsenkirchen in der Szene sich getan hat. Also da haben wir natürlich mit dem Musiktheater im Revier einen ganz großen Schwerpunkt gehabt, was viele Künstler hier hingezogen hat, den Halfmannshof. Und da hat sie so ein bisschen die Geschichte auch unserer Sammlung aufgezeigt anhand dieser Strömungen, die es gab. Genau, also wir sind aktuell noch dabei, unsere Sammlung zu digitalisieren. Das heißt, ein Großteil unserer Werke kann man da jetzt schon finden. Ein paar sind noch in Bearbeitung. Und als BesucherInnen habe ich die Möglichkeit, einerseits außerhalb der Öffnungszeiten des Museums immer Zugriff auf die Sammlung zu haben, was sehr schön ist, auch auf Werke, die eben im Depot sind, die verliehen sind. Das ist natürlich ein super Vorteil. Und man kann einfach sich einen Account anlegen auf der Website und dann wirklich alle Werke, die einem besonders gut gefallen, kann man dann in eine eigene Sammlung quasi zusammentragen. Also es gibt die quasi eine Art, die zu favorisieren und dann bekommt man am Ende eine schöne Übersicht über die Werke, die einem besonders gut gefallen. Man hat dann auch die Möglichkeit, das mit Freunden zu teilen über die sozialen Medien oder eben auch per E-Mail als Link.
Wer also jetzt selbst mal eine eigene Kunstsammlung online erstellen will oder unbedingt mehr über die Provenienzforschung oder über die lange Historie des Kunstmuseums Gelsenkirchen erfahren möchte.
Oder aktuelle Veranstaltungen, ne, was da so abgeht.
Genau, ist unter www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de an der richtigen Stelle.
Genau. Das Museum ist übrigens immer von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet durchgehend und zweimal im Monat gibt es auch kostenlose öffentliche Führung durch die Ausstellung.
Man kann übrigens auch, ja, eigentlich jeden Tag, an dem das Museum offen hat, eine ganz individuelle Führung durch die Kinetik bekommen. Dafür gibt es nämlich vorne am Eingangstresen so spezielle Tablets, die kann man kostenlos ausleihen. Und auf denen ist eine App installiert, mit der man auch hinter die kinetischen Werke schauen kann. Das ist so ein bisschen so wie Röntgen, da kann man gucken, wie das alles funktioniert. Ah. Ich finde das total spannend, auch für Kinder sollte man unbedingt mal ausprobieren. Und Infos zu den einzelnen Werken gibt es dann zum Beispiel auch vom Schauspieler Peter Lohmeier, den viele aus dem Wunder vom Bern kennen.
So, dann sind wir doch jetzt ans Ende unserer Reise durch das Kunstmuseum so langsam angelangt. Ein Tusch oder, nee, einen Tusch gibt es nicht, aber vielleicht.
Ich hab schon wieder die Tröte vergessen.
Ja, warte, dann machen wir Trommelwirbel. Trommelwirbel, nicht so laut. So, genau, perfekt. für das Museum auf die nächsten 40 Jahre.
Happy Birthday.
Genau. Wir freuen uns aber jetzt erstmal auf die Sammlungsneuinterpretation im September, die mit einem großen Bürgerfest gefeiert werden soll. Aktuelle News aus Gelsenkirchen insgesamt gibt es natürlich auf unserer Internetseite gelsenkirchen.de und über Feedback freuen wir uns natürlich auch immer. Schreibt uns eine Mail an podcast@gelsenkirchen.de, aber natürlich freuen wir uns am allermeisten über ein Abo und über eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple oder wo auch immer.
So, jetzt aber genug Werbeblock. Komm, Katharina, wir schwingen uns auf, sagen Tschüss für heute und drehen noch eine Runde durchs Kunstmuseum.
Genau. Und wir wünschen euch einen schönen Frühling. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.